Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Die schwäbische Künstlerin, ausgerechnet, hat dieses Bild gemalt. Ich hoffe, auch wenn es vorne steht, ich kann es nicht die ganze Zeit halten, aber jetzt einen Moment lang, die hat es gemalt. Und Sie müssten jeweils so einen kleinen Ausschnitt vor sich haben auf diesem Lesezeichen. Es gibt ja jedes Jahr so eine ganze Vielzahl von Bildern, die gemalt werden zur Jahreslosung. Und ich finde die Auswahl, ehrlich gesagt, nicht immer ganz leicht. Dieses Bild, muss ich gestehen, hat mich am Anfang, als ich es gesehen habe, nicht besonders angesprochen. Wenig strahlende Farben, verwaschene, unklare Strukturen, also im Vergleich mit anderen, da gibt es ja sehr leuchtende und grelle Exemplare. Dann diese vielleicht etwas madonnenhafte Figur. Es ist ja auch immer Geschmackssache. Also jedenfalls, ich habe dieses Bild recht schnell wieder zur Seite gelegt und habe mal erst mal ein bisschen im Internet gescrollt, was es da sonst noch so gibt. Und trotzdem bin ich immer wieder auf dieses Bild hier zurückgekommen. Ich begann, was zu entdecken in diesem Bild. Es hat mich angesprochen und ich konnte mich dazu in Beziehung setzen. Es ist für mich ein Bild auf den zweiten Blick. Und da möchte ich Sie gerne mit hineinnehmen in diesen zweiten Blick. Auf den zweiten Blick nämlich fand ich die Offenheit, die dieses Bild bietet, interessant. Außer der einen Figur, die da so zum Himmel blickt, und außer einer relativ klaren Horizontlinie habe ich erstmal nicht viel gesehen, was ich so direkt erkennen konnte. Klar, es gab diese Farben und diese Strukturen sind zu sehen, bräunliche und blaue Schlieren, relativ viele helle Flächen, irgendwie so eine gespachtelte, raue Oberfläche kann man erkennen, irgendwelche Risskanten, als seien hier verschiedene Schichten übereinander geklebt worden und dann so stückweise weggezogen. Mit der Zeit entstand vor meinem Auge eine karge, wüstenartige Landschaft, vielleicht so eine Art Weg, auf dem diese Frau geht, nicht besonders markant. Für mich ist es eine Frau gewesen von Anfang an. Sonst eher so was Steiniges, ein rauer Boden. Rechts bei Ihnen auf der kleinen Karte, also ganz am Rand, so zwei senkrechte Linien könnten vielleicht einen Baumstamm andeuten. Allerdings sind Krone und Wurzel weit und breit nicht zu sehen. Und links neben der großen Figur habe ich nach einiger Zeit so zwei kleine Figuren entdeckt, fast schemenhaft, die so zusammenstehen. Am Horizont vielleicht sowas wie Berge. Und natürlich am Himmel eine große, helle Wolke mit den gleichen Farben, die sich auch in diesem Wüstenboden wiederfinden. Eine relativ reduzierte Darstellung, nur angedeutet vieles. Und gerade das regte meine Fantasie an. Ich hoffe, bei Ihnen ist es auch so. Mit der Zeit begann dieses Bild für mich immer plastischer, dreidimensionaler zu werden. Es bekam Tiefe. Und ich tauche ein in eine Landschaft und in eine Geschichte. Und dann dieser Spruch: Du bist ein Gott, der mich sieht. Im Gegensatz zum Bild löst die Jahreslosung in mir sofort eine Resonanz aus, die muss ich nicht ein zweites Mal hören, um zu spüren, dass ich damit was anfangen kann. Wir alle wollen gesehen werden. Wie empfindlich reagieren wir doch, wenn jemand uns nicht wahrnimmt, übersieht, durch uns hindurchschaut, über uns hinweg sieht. Gesehen zu werden als Personen, die wir sind, mit allem, was zu uns gehört, das ist so ein elementares Grundbedürfnis. Und Gott, so heißt es, tut genau das. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der schaut. Gott ist ein Gott der Sicht, so übersetzt Martin Buber, finde ich auch interessant. Wir könnten vielleicht auch sagen, er ist ein kontemplativer Gott, ein schauender Gott. Und dieser eher unbekannte Gottesname, also mir war er lange Zeit nicht so vertraut und geläufig, aber der beschäftigt mich schon einige Jahre, dieser Gottesname aus dem Ersten Testament. Denn wie gesagt, ich kenne niemanden, wirklich niemanden in allen Jahren Seelsorge und auch sonst, keine Person, die nicht es gerne hat, mit einem nicht wertenden, warmen, annehmenden Blick gesehen zu werden, der mich in der Tiefe erkennt und der mir das Gefühl gibt, ich bin gemeint. Und dieser Name Gottes, er ist verbunden mit einer Geschichte, die meisten werden es vermutlich wissen, mit der Geschichte von Hagar und ihrer Geschichte wiederum. Und das ist eine Geschichte voller Schmerz und voller Unterdrückung. Die Geschichte einer Frau, die in patriarchaler Umgebung lebt. Hagar ist die ägyptische Magd von Sarai, Abrams Frau, wie sie damals noch hießen, Abraham und Sarah später. Hagars Name, den könnte man auch schlicht übersetzen mit die Fremde oder die Ausländerin. So wurde sie angeredet. Und Hagar gehört Sarai. Sie ist ihr Besitz. Als Magd war sie etwas mehr wert als eine Sklavin, hat etwas mehr Rechte, aber vor allem sie ist Besitz. Das Eigentum von Sarai. Und in dieser ganzen Geschichte, wenn man sie mal nachliest, im ersten Buch Mose im 16. Kapitel, da wird immer nur über Hagar gesprochen. Hagar ist ein Objekt, eine Sache, ein Ding, kein Mensch. Und wenn man das liest, finde ich das schmerzhaft zu realisieren. Und da Sarai keine Kinder bekommen konnte, zu dieser Zeit jedenfalls noch nicht, gibt sie Hagar, ihre Magd, ihrem Mann Abram, als Nebenfrau, damit er mit ihr Kinder zeugen könne. Und ich muss gestehen, über diesen Satz habe ich immer so etwas hinweggelesen, nach dem Motto, naja, ein bisschen seltsam, aber so war das wohl damals. Aber wenn man genau hinhört und sich das dem nachspürt, dann ist es deutlich, Hagar wird eigentlich hier als ein Sexobjekt dargestellt. Das kann man nicht anders sagen. Als ein Frauenkörper, der gefälligst zu Diensten zu sein hat. Die Person wird nicht gefragt und nicht gesehen. Mit anderen Worten, Hagar, die Ausländerin, wird von Sarai und Abraham missbraucht. Ausgerechnet von denen, auf die sie angewiesen ist, nämlich ihre Ersatzfamilie in der Fremde. Angesichts der vielen verschwiegenen und vertuschten Missbrauchsfälle in der Kirche und außerhalb ist es mir einfach wichtig, auch diesen Aspekt deutlich zu benennen, auszusprechen, in der Hoffnung, dass das Leid in Zukunft, hoffentlich auch im neuen Jahr, deutlicher gesehen werden kann. Als Hagar dann schließlich von Abraham schwanger wird, heißt es, da schaute Hagar auf Sarai hinab. Wenn sie schon keine Rechte hat, Wenn sie schon nichts darf, keine Freiheit hat, dann hat sie jetzt wenigstens etwas, was ihrer Besitzerin fehlt, nämlich ein Kind im Bauch von Abraham, das ersehnt wird. Ehrlich gesagt, es fällt mir schwer, Hagar diesen Triumph übel zu nehmen. Aber Sarai deutet das als ein Vergehen, das geahndet werden muss, und sie empört sich und spricht zu Abraham: Mir geschieht Unrecht und du bist schuld, Abraham. Ich war es doch, der dir die Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie schon auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete Sarai: Sie ist deiner Magd, deine Magd. Sie ist in deiner Hand. Mach du mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin, heißt es, behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass sie ihr davonlief. Das ist eine krasse Schilderung von Missbrauch. Das kann man nicht anders sagen. Niemand spricht, wie gesagt, mit Hagar. Alle sprechen über ihr. Sie ist ein Objekt in Sarais Hand, die machen kann mit ihr, was sie will. Und Abraham und Sarai, die großen Stammeltern Israels, die Vater und Mutter im Glauben, auch unseres Glaubens, mit allen Verdiensten, die sie zweifellos haben, und aller Gnade, die ihnen beschert wurde, diese beiden streiten. Und sie schieben die Schuldfrage hin und her und verwenden dabei die Hagar als Verfügungsmasse, als Ausgleich für ihren Streit. Und keiner sieht Hagar, ihr Schicksal und ihre Not. Das ist die Hintergrundgeschichte. Ich finde das so wichtig zu verstehen. Das ist die Hintergrundgeschichte, auf dem unsere Jahreslosung hineinspricht. Die weggemobbte Hagar, die flieht dann in die Wüste. Wo soll sie schon hin? Für eine Schwangere alleine zu überleben, war ohnehin sehr schwierig damals in der Gesellschaft. Nun war sie noch eine rechtlose Ausländerin und dann noch in der Wüste, eigentlich ein Todesurteil. Aber, so heißt es, ein Engel spürt sie auf. Wie bemerkenswert ist das? Gott spürt, hält nach Hagar Ausschau und sucht sie und findet sie an einer Quelle. Ich finde das ungeheuerlich eigentlich, dass Gott nicht vor allem jetzt mit Abraham und Sarai ist, sondern er ist mit der Hagar, die so sehr bedürftig ist, die leidet Unrecht und Missbrauch. Er schaut nicht weg, Gott schaut nicht weg, er schaut hin, er sieht sie an. Er lässt sich nicht beeindrucken von den beiden, die anscheinend auf der Sonnenseite der Geschichte stehen und später als Heldinnen und Gewinner hervorgehen werden, wie wir natürlich wissen. Nein, er schaut auf Hagar. Und noch viel mehr. Das merkt man vielleicht gar nicht so, aber in der Geschichte ist es so, Gott lässt zu, dass die fremde Hagar ihm, Gott, einen neuen Namen gibt. Eben diesen unserer Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Aber einen Namen zu geben, das war allerhöchstes Privileg. Das war Sache Gottes. Das kam nur ihm zu. Gott hat den Menschen und den Tieren und den Wesen in der Schöpfung einen Namen gegeben. Menschen dürfen anderen nicht Namen geben, weil das Herrschaft bedeutet. Und hier gibt eine Frau, Gott, einen Namen. Das stellt alles auf den Kopf. Viele Schriftgelehrten, jüdische Schriftgelehrten vor allem, haben gerätselt jahrhundertelang, wie das denn sein kann, dass eine Ausländerin das darf, was kein frommer Israelit erlaubt ist. Die Ausgestoßene bekommt Würde hier, wie kein zweiter. Und dann sagt die Hagar auch noch nach diesem Gottes Namen, du bist ein Gott, der mich sieht, sagt sie, gewiss habe ich dem hinterhergesehen, der mich angesehen hat. Gott, Hagar ist sich also sicher, sie hat Gott hinterhergeschaut, sie hat sozusagen Gott angeschaut. Es war völlig verpönt, Gott ins Angesicht zu sehen, das war schier unmöglich, denn die Energie, die Kraft wäre so groß, sie wäre tot umgefallen. Man konnte Gott bestenfalls von hinten indirekt sehen, so wie Mose später in der Felsspalte. Aber hier ist das Hagar der Ausländerin gestattet. Das Äußerste, was Menschen je dürfen. Ganz große Ausnahme. Und all das scheint der Fremden Kraft zu geben. Der Kraft zu geben, das zu tun, was der Engel ihr nämlich rät, einen schweren Gang zu gehen, nämlich zurückzugehen zu ihren Peinigern, zu Abraham und Sarai und Abrahams Sohn zu gebären. Offenbar konnte sie es tun, als eine, die sich von Gott gesehen wusste und die selbst ein Stück von Gott geschaut hatte. So stellt sie sich ihrem harten Schicksal. Werfen wir doch noch mal einen Blick auf das Bild. Es ist ein bisschen aus dem Blick geraten, aber die Geschichte, sie ist wichtig, um etwas mehr zu verstehen, glaube ich, was die Künstlerin vielleicht ausdrücken wollte. Drei Dinge, die ich hervorheben möchte, verbunden mit einer Perspektive jeweils fürs neue Jahr. Erstens, das Schwere verschwindet nicht. Trotz allem Licht am Himmel bleibt Dunkles im Bild. Dunkle Wolken schlieren, dunkle Flecken am Weg, Risse bleiben sichtbar. Diese abgerissenen Schichten, die da wie Wunden fast im Bild klaffen. Und die dunkelste Stelle, sie ist für mich direkt unterhalb, hinter Hagar oder, soll ich sagen, zwischen Hagar und Abraham und Sarai. Diese Verletzung, diese Schwere, das Dunkel, das Traumata, die Traumata, das Unrecht, die verschwinden nicht durch das warme Licht Gottes. Vielleicht macht das Licht dieses Dunkel erst richtig sichtbar, fühlbar, wahrnehmbar. Und es ist wohl eine Illusion, zu glauben, dass die Schmerzen, die andere Menschen uns in unserem Leben zugefügt haben, völlig verschwinden. Ich bin vielmehr überzeugt, das Ansehen, das Gott uns schenkt, das hilft uns, diese Schwere überhaupt zu sehen und zu ertragen und weiter durchs Leben zu gehen, trotz allem. Das ist eine Perspektive, die ich mit diesem Bild und dem Jahresspruch für das neue Jahr verbinde. Zweitens, angesehen werden verleiht Ansehen und Würde. Die Figur, finde ich, auf diesem Bild ist auffallend groß, viel größer jedenfalls als die beiden Kleinen, die so ganz winzig fast daneben stehen. Und ich glaube, unterstelle mal, das ist nicht nur eine Frage der Perspektive, sondern das drückt etwas aus. Zumal diese Figur für mich so gestreckt ist, nach oben geradezu zu wachsen scheint, dem Himmel entgegen. Würdevoll steht sie da in ihrem schlichten Mantel. Vielleicht ist die Assoziation, meine Assoziation mit einer Marienmadonna nicht völlig abwegig. Schließlich gilt Maria doch in der Tradition auch als Ausdruck höchster Würde und Hingabe. Dazu eine Illustration, die mir gekommen ist. Meine Frau und ich, wir beide sind seit ein paar Jahren mit der therapeutischen Methode des Familienstellens aktiv. Und in dieser Methode, die Sie nicht genau kennen müssen, gibt es oftmals eine Schlüsselstelle. Es wird das in den Blick nehmen genannt. Zwei Menschen, die miteinander verbunden sind, zum Beispiel Mutter und Tochter, Die stehen einander gegenüber, so wie der Abstand für sie stimmig ist. Und meistens ist diese Beziehung, deshalb stehen sie dort, irgendwie gestört. Und sie stehen dort und schauen einander nur an. Sie nehmen einander in den Blick, vis-à-vis. Egal was passiert, sie schauen einander an. Und mit der Zeit beginnen oftmals Emotionen aufzusteigen. Schmerz, Wut, Trauer, ganz egal. Sie nehmen einander in den Blick. Und dadurch kommt viel bei beiden in Bewegung. Und manchmal hat man zum Beispiel den Eindruck, dass die Mutter ihre Tochter im ganzen Leben noch nie richtig sehen konnte, weil sie so besetzt war mit anderen Dingen, mit Trauer zum Beispiel um ein Kind, das sie früh verloren hat, oder irgendetwas anderes. Und auf einmal fällt dieser merkwürdige Satz: Ich sehe dich zum ersten Mal, den eine erwachsene Mutter zu ihrer erwachsenen Tochter spricht. Und das ist immer ein sehr berührender Moment. Für die Tochter, das kann man sehen am Gesicht, an der ganzen Gestalt, ist das wie eine Erlösung. Gesehen werden, wahrgenommen werden als die, die ich bin, mit meiner eigenen Person, nicht irgendwie jemand, ein Objekt, irgendjemand hier im System, nein, mit meiner Geschichte und mit der ganz eigenen Beziehung zur Mutter, unverwechselbar. Sie strahlt oft, lächelt vielleicht, kommen die Tränen. Sie wächst über sich hinaus, bekommt Würde und Ansehen durch das bloße Angesehenwerden. Was wäre das für eine schöne Perspektive, wenn wir uns im kommenden Jahr immer wieder auch so begegnen könnten. Es ist eine Gnade, wenn das geschieht und es uns geschenkt wird. Drittens, sehen und gesehen werden, das Geheimnis der Kontemplation. Die größte Aktivität auf diesem Bild hier, wenn man überhaupt von Aktivität sprechen kann, aber da, wo am meisten geschieht sozusagen, ist eindeutig bei dieser Figur der Hagar. Sie schaut zum Himmel hinauf. Dass Gott sie ansieht, wird nicht dargestellt. In vielen anderen Bildern sieht man dann mal ein Auge aus dem Himmel spitzen oder irgendwie sowas. Hier nicht. Nur ganz diffuses Licht. Und auffällig finde ich, das Gewand, die Gestalt der Hagar, sie hat dieselbe Farbe, sie trägt dasselbe Licht in sich wie diese lichte Gotteswolke. Sie wird zu dem, das sie anschaut, und ein Stück Himmel ist in ihr. Kontemplation, das heißt ja schauen auf Lateinisch, eine uralte Form des Gebetes, nämlich auf Gott zu schauen, über den eigenen Atem, über den Namen, über das Dasein, auf Gott zu blicken. Es ist etwas Aktives, der Versuch, auf Gott zu schauen, mit allen Grenzen und Schmerzen und Dunkelheiten, die wir haben, einfach nur auf ihn zu schauen und sozusagen im Blick zu bleiben. Und ich kenne eigentlich niemand, der diese Form des Gebetes praktiziert, der nicht die Erfahrung macht, es ist mehr ein Angeschautwerden als ein Schauen. Ich versuche zu schauen und irgendwann fühle ich mich angeschaut. Und das ist das, was mich hält und berührt. Hagar darf zwar Gott nachschauen in dieser Geschichte, aber entscheidend ist, dass Gott sie sieht. Sich anschauen lassen und erleben, sein Licht, seine Liebe können sich mehr und mehr in uns ausbreiten, auch wenn Dunkelheiten bleiben. Das, worauf wir schauen, das wächst, sagt eine alte Regel der Kontemplation. Wenn wir auf das Licht schauen, dann wächst das Licht auch in uns. Wenn wir auf den schauen, der uns anschaut, dann wird ein Stück seiner Gegenwart uns durchlichten, allen Dunkelheiten zum Trotz. Auch das eine wundervolle Perspektive für das kommende Jahr. Ich hoffe, Ihnen geht es wie mir, dass ein zweiter Blick auf dieses Bild der Künstlerin Andrea Sauter sich gelohnt hat. Weitere Blicke auf die Jahreslosung lohnen sich allemal und wir haben ja noch einige Gelegenheit dazu. Denn der Blick Gottes ist voller Tiefe und voller Weite. Ist ein Blick, der dich meint und mich, das ganze Leben, deins und meins, mit all seinen Dimensionen. Amen.